wie man das in Deutschland macht, ist aber, und das sagen auch andere Experten, komplett der falsche Weg dafür. Also wie du richtig sagst, ist jetzt so, es ist legal, das zu konsumieren. Aber du kannst das ja nicht legal kaufen und du kannst es auch nicht im Social Club beziehen. Wo kriegen wir denn dann das Cannabis her, bitte? Wenn wir es, also das fällt ja nicht vom Himmel. Das wird, ist ja natürlich ein Konjunkturprogramm für die Dealer und die Mafia oder organisierte Kriminalität.
Wirtschaft, Forschung, Debatten. Ein ZDW-Podcast.
Ja, seit 1. April ist High Life in Deutschland angesagt. Zumindest bei Menschen, die gerne kiffen. Mit dem Cannabisgesetz wurde der Konsum legalisiert und das Thema ist aktuell in aller Munde. Deswegen betrachten wir heute die ökonomischen Aspekte der Legalisierung. Da Cannabis aber nur unter bestimmten Auflagen legal ist, erklären wir zuerst die Regeln. Erwachsene dürfen 3 Cannabispflanzen daheim haben. Zudem darf jeder Erwachsene dann 50 Gramm Haschisch zu Hause haben bzw. Gras. Oder 25 Gramm in der Öffentlichkeit. Es gibt ein Werbe- und Sponsoringverbot. Außerdem darf man nicht konsumieren in der Nähe von Kindern und Jugendlichen. Deshalb ist es auch in Fußgängerzonen nur legal von 20 Uhr abends bis 7 Uhr morgens. Auch in Sichtweiten von Schulen, Kitas und Sportvereinen ist Kiffen verboten. Es gibt allerdings noch ein paar Unklarheiten. Wie geht man mit laufenden Ermittlungsverfahren um? Was ist mit Arbeitsschutz, der Teilnahme am Straßenverkehr? Dazu wird aktuell im Bundestag debattiert. Solche Sachen sind halt noch ungeklärt. Jetzt die wichtigere Frage für die Leute, die kiffen wollen. Wie kommen sie an Cannabis ran? Momentan erstmal nicht auf legalem Wege. Es gibt Anbauvereinigungen, sogenannte Cannabis Social Clubs. Da darf jeder, der älter als 18 ist, Mitglied werden. Die wird es aber erst im Juli geben. Und dann wird es so sein, der Verein baut Cannabis an und darf sowohl Haschisch als auch Gras, Samen und Stecklinge an die Mitglieder abgeben, aber auch nicht verkaufen. Des Weiteren ist in den Clubs kein Konsum gestattet. Das Problem der Cannabis-Social-Clubs, sie sind eher für Vielkonsumenten sinnvoll, für Gelegenheitskonsumenten, da sind die Hürden relativ hoch. Genau, aber über die ganzen Einzelheiten sprechen wir auch noch. Deswegen haben wir heute als Gast Nicolas Ziebart. Er ist der Leiter im Bereich Arbeitsmärkte und Sozialversicherung hier am ZDW. Außerdem hat er lange in den USA gelebt und ist dort Professor an der Cornell University. Und in den USA ist Cannabis ja in vielen Bundesstaaten schon seit längerem legal. Außerdem beschäftigt er sich mit dem Risikoverhalten. Deswegen wird er uns heute sicherlich einiges dazu erzählen können. Mein Name ist Bastian Thüne. Herzlich willkommen zum ZDW-Podcast, dem Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Hallo Nico, schön, dass du es heute geschafft hast.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wir freuen uns auch. Kiffen hat ja nicht nur eine Sucht- oder Drogendimension, sondern es ist ja auch was Kulturelles. Es gibt viele Lieder übers Kiffen oder Filme. Hip-Hop-Stars, in welchem popkulturellen Zusammenhang findest du denn Kiffen am interessantesten?
Ich bin Kind der 80er und ein großer Film, Kultfilm ist Lambok, sehr, sehr gern gesehen und auch die zweite Folge davon. Und dann in den Hip-Hop-Liedern, die ich auch viel gehört habe, zieht sich das natürlich durch. I Got High ist vielleicht eines der bekanntesten.
Ja, ist bei mir relativ ähnlich. Lambok, wie hieß eine andere? Bang Boom Bang. Dr. Dre mit dem Cannabisblatt auf dem Albumcover. Snoop Dogg, der ja heute immer noch Hip-Hop macht und auch Werbung für Cannabis. Auch im deutschen Hip-Hop war das ein Thema. Es gab die Bochumer Hip-Hop-Gruppe, die hieß RAG. Die hatte vor 25 Jahren den Track Westwind gemacht. Dort heißt es, chronischer Cannabinolmischer betitelt Einrauschmittel, selbst Odol ist alkoholischer. Es gibt ja immer die Debatte, dass Leute, die gerne Alkohol trinken, sagen, dass Kiffen ganz schlimm ist und Leute, die gerne kiffen, sagen, dass Alkohol ganz schlimm ist. Wie ist es denn wissenschaftlich zu betrachten, jetzt der Stoff an sich?
Ich glaube, da gibt es eigentlich einen Konsens, auch von den medizinischen Experten. Natürlich ist der Konsum von Cannabis nicht ungefährlich und es gibt auch Evidenz, dass Psychosen ausgelöst werden können davon. Allerdings gibt es auf der anderen Seite auch viel Evidenz, gerade aus den USA, dass medizinisches Marihuana sehr wirksam sein kann bei vielen Erkrankungen. Also auch gerade bei Anxiety, also Stress, bei Depressionen zum Teil, bei Veteranen, die aus dem Krieg zurückkommen, bei Schmerzpatienten. Also da wird sehr viel mehr als hier auf die medizinische Wirkung gesetzt. Und da muss man jetzt halt genau sich überlegen, von wem man redet. Wir wissen auch, dass es, wenn das Gehirn noch nicht entwickelt ist, also bei Jugendlichen langfristige schädliche Wirkungen haben kann. Aber wenn wir jetzt von einem Erwachsenen reden, ohne Vorerkrankungen, der das verantwortlich und aufgeklärt nutzt, gibt es jetzt keine starke Evidenz oder keine Evidenz, dass das eine sehr schädliche Droge ist, muss man sagen. Also dass der Alkohol schon viel gefährlicher und auch das Suchtpotenzial viel höher, also würde ich die Literatur sehen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben zwar eine jahrhundertelange Prägung und Tradition, die jetzt sich auf den Alkohol bezieht, aber nicht so sehr auf das Cannabis. Und offiziell haben wirklich in Deutschland 3 Millionen Menschen eine Störung von Alkoholkonsum, 1,4 Millionen Missbrauch und 1,6 Millionen abhängig. Da sieht man schon, was für ein Potenzial das Alkohol hat. Dann kommen ganz viele Auswirkungen dazu, Gewalttaten und Kriminalität, die begangen wird unter Alkoholeinfluss. Die Schätzung der WHO sagen 60.000 Todesfälle im Jahr. Deutschland sind darauf zurückzuführen. Also Alkohol ist schon eine starke Droge. Und die Kategorisierung ist eigentlich, würde man insgesamt sagen, dass Cannabis nicht so gefährlich ist oder nicht so viele negative Auswirkungen hat wie Alkohol im Vergleich zumindest.
Gut, ich komme selbst aus einer Weingegend und da ist es auch nichts Ungewöhnliches, wenn man mit 12, 13 schon Alkohol trinkt oder angetrunken auf dem Weinfest ist. Ist ja eigentlich eine Sache, was nicht toleriert werden sollte, aber was kulturell so gewachsen ist, dass halt viele Erwachsene das halt auch nicht schlimm finden, weil sie das selbst schon als Kinder und Jugendliche mitgemacht haben.
War bei uns genauso. Da ist die gesamte Gesellschaft durchsetzt sozusagen von dieser Einstellung. Es hat natürlich auch viele positive Effekte. Ich habe mal mein allererstes Forschungspapier, war zum Zusammenhang von Alkohol und Löhnen. Ja, man kommt ja auch in Kontakt, man tauscht sich aus, es wirkt beschwingt. Also das ist jetzt nicht alles schlecht am Alkohol und es ist ein Genussmittel. Aber es ist schon kritisch. Ich kenne es auch von mir aus dem Dorf bei Frankfurt. Da ist auch die Kerbeburschen und so. Das ist einfach ein Besäufnis auf Kommando und die fangen mit 14 an. Ne? Und ist ja auch legal in Deutschland unter elterlicher Aufsicht schon vor 16 zu trinken. Aber ich habe auch, muss ich sagen, ich glaube mit 13 so das erste Mal Alkohol konsumiert.
Ja, und bei uns jetzt im Mainzer Umland in Rheinhessen gab es dann die Weinfeste, aber das war ja dasselbe.
Kann man jetzt ja noch, wenn man hier in die Gegend gehen zu den Dorffesten im Herbst, dann wird Weinschorle gemixt, das ist dann irgendwie ein halber Liter und drei Viertel davon ist Wein und da werden einige getrunken im Lauf des Tages. Wurstmarkt zum Beispiel, das ist ein schönes Volksfest, ne? Aber da wird schon, das ist ein, ja, man könnte es auch nennen, ein gesellschaftliches Besäufnis. Auch das Oktoberfest natürlich.
Ja, man kann auch kulturell sagen, es ist einfach tradiert und wenn es in so einem Rahmen passiert, ist es in einem gewissen Maße auch in Ordnung. Es ist ja auch förderlich für die Gemeinschaft. Es gibt aber auch dann die unschönen Sachen, beispielsweise Fußballspiele, wo dann exzessiv Alkohol konsumiert wird, wo es dann halt zu Ausschreitungen kommt, zu Gewalt. Das ist dann weniger schön. Jetzt muss man natürlich sagen, die eine Droge ist irgendwie sehr legal. Man muss ja nicht den Fehler bei einer anderen Droge machen. Es könnte ja sein, dass sowas auch irgendwann kommt, wobei das Gewaltpotenzial bei Kiffen ist, glaube ich, weniger hoch als bei Alkohol. Und man müsste auch noch mal trennen, das Körperliche und das Psychische. Also Alkohol ist ein Zellgift. Wenn ich jetzt kiffe, ist wahrscheinlich das Rauchen an sich für den Körper gefährlicher, als diesen Stoff einzuatmen. Also wenn du von medizinischem Cannabis sprichst, das wird wahrscheinlich nicht geraucht in den USA, sondern, ich weiß nicht, wird das als Tabletten genommen oder als Getränk?
Das ist sowieso ein sehr guter Punkt, da kommen wir gleich später noch drauf. Da geht es auch um die Art der Legalisierung. Also die Amerikaner haben das, wie so vieles, richtig gemacht, in Anführungszeichen, und sind dann all in gegangen. Und da entwickelt sich natürlich dann eine große Industrie, die alle möglichen Formen des Cannabis entwickelt. Und weil sehr, sehr wenig Leute Tabak noch rauchen in Amerika, also es ist wirklich verpönt und das gilt auch als Stigma und das macht man nicht, ist es auch fast nicht so, dass der Joint gemischt wird mit Tabak. Also entweder der wird pur geraucht, was natürlich extrem stark ist heutzutage, was aber viel verbreiteter ist und wodurch dann auch ein viel höherer Konsum wirklich in die Breite der Gesellschaft geht in Amerika, sind Edibles, die man sozusagen nennt. Das sind im Prinzip, wird dann der Extrakt genommen und dann kann man Gummibärchen, irgendwie Schokolade, ganz beliebt sind die Trinkturen, also so Tropfen, die man dann auf die Zunge nur macht. Alle möglichen Arten und natürlich das Vaping, ne, wo das verdampft wird, also die pure Blüte in so einen Verdampfer und wird dann so geraucht. Also die Art des Konsums in Amerika auch wegen der Legalisierung ist ein ganz anderer und hat ganz viele Formen. Das kann man jetzt aus ja, positiv oder negativ sehen, aber die Art, wie wir es machen in den Social Clubs in Deutschland, führt im Prinzip dazu, dass es mit Tabak gemischt konsumiert wird, was natürlich dann auch wieder problematisch ist, weil wir gerade davon wegkommen wollen, wir wollen den Tabakkonsum seit Jahrzehnten runter reduzieren, gerade bei Jugendlichen. Und das wirkt natürlich kontraproduktiv, weil das natürlich auch ein Einstieg dann wieder in den Tabakkonsum ist, würde ich sagen.
Und Tabak gilt ja eh als Einstiegsdroge. Also die meisten Drogen, die Kinder und Jugendliche nehmen, sind ja Tabak oder Alkohol. Vielleicht, weil sie am einfachsten verfügbar sind, aber zumindest sind das halt diese Einstiegsdrogen und dann folgen möglicherweise auch noch andere später im Leben.
Das ist richtig und ich glaube, das liegt aber auch daran, weil die legal sind. Und ich glaube schon, dass das eben auch eine Signalfunktion hat für Jugendliche. Da kommen wir wahrscheinlich auch zum Thema des Gesundheitsschutzes und des Schutzes von Minderjährigen. Ich glaube schon, dass es ein Signal sendet, wenn man das Kiffen legalisiert, dass die Jugendlichen dann denken, ja gut, das ist legal, das kann ja so schlimm nicht sein. Und natürlich dann auch die Schwelle sinkt, es selbst zu konsumieren. Und das beste Beispiel ist eben Zigaretten, Tabak und Alkohol.
Da hast du ja auch eine Studie gemacht, dass da auch der Jugendschutz in einem gewissen Rahmen wirkt.
Der wirkt in der Tat, also wir haben uns in den USA das angeschaut. Es ist effektiv, aber natürlich diffundiert trotzdem was. Wenn mehr verfügbar ist, diffundiert immer natürlich trotzdem was zu den Minderjährigen, wo man es eigentlich nicht haben will. Wie stark das der Fall ist, also es ist wirksam, dass wir den Schutz haben und auch ist gut, dass man jetzt in der Nähe von Schulen und Parks und in gewissen Uhrzeiten nicht kiffen darf, muss man sehen, wie man das umsetzen kann und auch verfolgen kann. Das muss man abwarten, wie das sich in Deutschland dann auslässt. Bis jetzt habe ich noch nichts festgestellt, dass hier jetzt überall alle auf der Straße kiffen, also von daher schauen wir mal.
Wie ist es denn, vielleicht kannst du da auch aus deiner Erfahrung in den USA berichten. Es wird jetzt was Neues eingeführt, eine neue kulturelle Tradition, also dieses in gewissem Maße legal Kiffen. Kann man sich dann auch vorstellen, dass vielleicht irgendwie in hippen Werbeagenturen, dass es dann kein Feierabendbier gibt, sondern an der Weihnachtsfeier werden dann Joints ausgeteilt oder so?
In den USA ist das, muss man sagen, insgesamt verboten. Also da darf überhaupt keine Werbung gemacht und darfst du Werbung machen für Arzneimittel zum Beispiel, im Fernsehen auch. Aber es gibt keine Werbung für Tabak, keine Werbung für Alkohol, nirgends und auch keine Werbung für Marihuana, auch nirgends. Und da muss man jetzt sehen, in Deutschland ist ja verboten weiterhin, halte ich auch für sinnvoll, dass man das nicht noch über solche Wege anheizt. Aber in den USA ist es, die Bewerbung ist nicht erlaubt. Die haben auch von ein bisschen ähnlich wie in Deutschland, aber wieder verstärkt erstmal angefangen, auf Bundesstaatenebene medizinisches Marihuana zu legalisieren. So ging es los und dann erst in den letzten Schub kam das Recreational Marihuana, also für den Freizeitkonsum. Und ich glaube, die Amerikaner haben das in der Hinsicht richtig gemacht, dass die das den Bundesstaaten überlassen haben. Die haben dann medizinisches Marihuana eingeführt. Und dann hatten wir sehr viele Jahre Zeit, die Evidenz zum medizinischen Marihuana zu sammeln. Gleichzeitig muss man sagen, in den USA wurde das medizinische Marihuana, was ich auch für sinnvoll halte, viel barrierefreier abgegeben als hier in Deutschland. Also in Deutschland ist es wirklich extrem restriktiv. Da gibt es auch keine Kultur bei den Ärzten, würde ich sagen, für den therapeutischen Nutzen. In den USA hätten vielleicht manche gesagt, was andere extrem, dass man dann zum Arzt gegangen und dann gesagt, ich habe ein bisschen Schlafstörungen. Und da gibt es wirklich gute randomisierte Evidenz, dass es gegen Schlafstörungen hilft zum Beispiel. Und dann hat der Arzt das quasi einem verschreiben können. Also haben durch das medizinische Marihuana schon relativ viele Leute, in dem Fall, die auch vielleicht die Tendenz dazu hatten und einige Probleme, bei denen man helfen kann mit medizinischem Marihuana, wurde das eingeführt. Und dann hatte man die Evidenz empirisch dazu, auch sehr gute methodologische Evidenz. Und da haben sich interessanterweise vor allen Dingen positive Wirkungen gezeigt. Also die Einführung des medizinischen Marihuana in den USA ist dann einhergegangen, wirklich überzeugend mit Kausalevidenz, auch mit einem Rückgang an Selbstmordraten oder an auch Krankenhauseinlieferungen zu bestimmten Diagnosen. auch in der Kriminalität in dem Bereich. Also da waren überwiegend, vielleicht überraschend für viele, positive gesellschaftliche Auswirkungen. Und erst dann hat man sich gewagt, sozusagen im zweiten Schritt zu sagen, okay, jetzt können wir es auch für den Freizeitkonsum legalisieren.
Weil sich die Politik gedacht hatte, naja, so schlimm ist es nicht. Tatsächlich hat es sogar positive Auswirkungen. Also können wir auch das dem Rest der Bevölkerung zukommen lassen.
Genau, das war, ist jetzt meine Interpretation, aber würde ich sagen, ist auch nah an der Wahrheit, war die Abstufung. Und in Deutschland machen wir jetzt so ein, also im Prinzip ist aus meiner Interpretation die Lage so, dass wir sehr restriktiv das zu medizinischem Nutzen zugelassen haben. Gleichzeitig war es lange entkriminalisiert, das stimmt, aber trotzdem verboten. Und jetzt machen wir das Modell, dass wir es auch sehr restriktiv in diesen Social Clubs abgeben. Aber das ist schon eine andere, ganz andere Art, würde ich sozusagen sagen, der Legalisierung wie in den USA.
Und auch anders als in den Niederlanden, wo auch ja jeder Erwachsene in die Coffeeshops gehen kann und das dort auch konsumieren kann. Jetzt ist ja das eine, du hast ja gesagt, recreational, also der Freizeitgebrauch. Freizeit gibt es ja nur, wenn man auch Arbeit hat. Sonst kann man das ja nicht trennen, oder Schule. Wie wirkt sich, oder was schätzt du, wie sich das auf die Arbeitskultur in Deutschland auswirken wird?
Also da muss ich sagen, bin ich sehr skeptisch, dass das einen positiven Effekt haben kann. Also da müssen wir wieder unterscheiden zwischen medizinischen Indikationen. Wenn wir wirklich Leute haben, die das als Medizinprodukt nutzen oder als medizinisches Ersatz für Pharmazeutika nutzen, weil sie Angststörungen haben oder und so weiter und das verschrieben ist, dann ist das okay aus meiner Sicht. Kann sogar positiv sich auf die Produktivität auswirken. Allerdings halte ich es für sehr problematisch, wenn jetzt, das habe ich auch nie nachvollziehen können, wie Leute irgendwie tagsüber oder während der Arbeitszeit kiffen können und dann überhaupt ihre Arbeit produktiv erledigen können. Es gibt, das ist wahr, in den USA und die Industrie ist so weit, dass es sehr viele Arten von Cannabisblüten inzwischen gibt mit verschiedenen Wirkungen. Trotzdem ist es für mich nicht so, dass ich mir vorstellen kann, dass die Firmen das auf großer Fläche tolerieren oder erlauben werden. Ich würde das vergleichen mit Alkoholkonsum. Ja, also es war früher vielleicht so, aber auch heutzutage ist es nicht förderlich, denke ich, wenn du mehr, also ein Bier in der Mittagspause für Handwerker mag vielleicht noch hier und da okay sein, aber permanent den ganzen Tag Alkohol zu konsumieren, ist, glaube ich, keine sinnvolle Idee. Und ich vermute mal, so ähnlich wird sich das beim Cannabis verhalten. Und ich denke auch, dass die Firmen dann entsprechend Leitlinien erlassen oder das umsetzen. In Amerika ist es auf jeden Fall so. Dass das, und da gibt es, muss man auch dazu sagen, noch in Amerika sogar machen die Firmen verstärkt Drogentests auf nicht nur Cannabis, aber andere und verbieten das wirklich. Also die dürfen das hier während der Arbeit keinen Konsum von Alkohol oder auch Nikotin sogar und auch kein Cannabis.
Ja, und das, also Alkohol auf der Arbeit hat sich schon gewandelt. Wenn man jetzt eine Serie wie Mad Men sieht, wo das in den 50ern wohl normal war, dass dann mittags Whisky getrunken wurde, das ist heutzutage aus Büros verschwunden.
In der Regel schon. Manchmal findet man sogar, also das ist ja auch, wenn man auf Konferenzen fährt nach Frankreich, gibt es schon nachmittags noch Wein, also muss man auch sagen. Ob da dann jetzt einer Joint raucht, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das in den allermeisten Fällen förderlich wirkt, sondern eher negativ auf die Motivation und auch die Produktivität am Arbeitsplatz. Also ich als Chef würde das hiermit streng untersagen, tagsüber schon einen Joint zu rauchen oder während der Arbeit.
Ja, also Alkohol und Cannabis gehören auch nicht auf die Arbeit, weil das ja auch ziemlich viel Produktivität zerstört. Und gerade bei Alkohol merkt man es ja auch. Also wenn jetzt die Fasnacht war, dann sieht man schon, wie die Leute dienstags im Büro sitzen und dass das dann nicht die produktivste Woche des Jahres ist. Kommen wir jetzt nochmal auf ein anderes Thema zurück. Ja, was ja auch so typisch deutsch ist, also diese Cannabis-Social-Clubs, wenn man das zum ersten Mal hört, denkt man, das ist wieder das richtig deutsche Bürokratiemonster mit 1000 Regeln. Und was hältst du davon oder was hält die Wissenschaft davon? Ist sowas überhaupt sinnvoll?
Ich glaube, es ist ein sehr restriktiver Ansatz, das zu legalisieren. Der Bundesgesundheitsminister hat ja aus eigener Auskunft immer gesagt, er war gegen die Legalisierung früher und hat jetzt seine Meinung geändert aufgrund der wissenschaftlichen Studien. Er ist ja auch Wissenschaftler. Und ich glaube trotzdem, es ist so ein bisschen Unwohlsein dabei gewesen, dass es, wenn man es auf die amerikanische Art macht, was auch unbestritten ist aus meiner Meinung nach, aus ökonomischer Sicht, aber aus empirischer Sicht ist eindeutig, wenn man so legalisiert, wie die Amerikaner das machen, dann steigt natürlich die Nachfrage extrem und dann steigt auch der Konsum extrem. Und das geht durch alle Gesellschaftsschichten. Auf der anderen Seite, sagt jetzt der Bundesgesundheitsminister, hat er auch recht, Wenn man sich die Zahlen aus Deutschland anguckt, über die letzten, seit 1995 gibt es die, ist auch in Deutschland der Konsum durch alle Altersgruppen gestiegen, deutlich. Also die Leute kiffen ohnehin mehr als früher. Dann ist die Frage, will man es nicht auch gleich legalisieren, weil man dann diese unerwünschten Nebenwirkungen wegkriegt, dass die Leute kriminalisiert und stigmatisiert werden. Dann wird auch Bürokratie wegfallen durch die Legalisierung. Auf der anderen Seite schafft man wieder neue Bürokratie durch die Clubs und die ganzen Vorschriften, die haben. Hält es aber trotzdem irgendwie so ein bisschen in sehr engem Raum. Wie du schon gesagt hast, man muss sich da eintragen, registrieren unter Klarnamen. Ja, wenn man regelmäßiger Kiffer ist, macht es Sinn. Aber jetzt, man kann das ja nirgendwo kaufen. Das heißt, ich bin mir gar nicht sicher, da wäre ich jetzt zurückhaltend, wie sich das auswirkt, muss man dann sehen. Das wird ja auch evaluiert werden auf die gesamte Bevölkerung. Ich glaube trotzdem, dass die Nachfrage eindeutig steigt und der Konsum wird auch steigen, ist meine Einschätzung, aber nicht so stark wie in den USA. Und der Trend war, wie gesagt, ohnehin schon positiv. Ne? Also das heißt, es ist so eine Legalisierung im kleinen Stil, würde ich sagen, weil man wahrscheinlich Angst hat, dass sonst zu viel konsumiert wird. Das hat natürlich auch viele negative Auswirkungen, über die jetzt schon sehr viel diskutiert wurde. Da können wir gleich nochmal diskutieren hier im Podcast. Eine Sache jetzt aus rein ökonomischer Sicht ist einfach, uns entgehen da natürlich die ganzen positiven wirtschaftlichen Auswirkungen. Also in den USA ist eine sehr große Industrie entstanden.
Kannst du die ungefähr beziffern in Arbeitsplätzen?
Also die Gesamtindustrie hat auf jeden Fall Moment, ich habe mir sogar die Zahl rausgesucht. Die US-Industrie ist jetzt 43 Milliarden groß.
Das ist eine Nummer.
Das ist eine große Nummer. Und das liegt eben an der Art, wie die Amerikaner das machen, wie schon angesprochen. Die gehen dann all in, machen das richtig, in Anführungszeichen. Und dann gibt es halt eine wirkliche Industrie, die für alle Altersgruppen und auch Nichtraucher in Geschäften, Gummibärchen, alles bereithält. Und dann kann auch halt die Oma ihr das irgendwie in Plätzchenform zu sich nehmen und hat dann vielleicht Freude dran.
Also freie Marktwirtschaft einfach, der Markt regelt das schon irgendwie.
Genau, und das wird natürlich zertifiziert alles, ja, aber da gibt es halt die ganze Produktpalette im Genuss und das wird dann eine große Industrie, die eben 43 Milliarden ist. Und da sind jetzt die neuesten Zahlen, sagen fast 500.000 Beschäftigte. Also man sieht schon, also dann gibt es dann natürlich auch Farmer, die dann entstehen, die können das ja selber anbauen. Es gibt Leute, die das verkaufen in Shops. Da hängen ja dann auch sehr viele, viele Jobs dran einfach. Und der wächst weiter, der Markt. Das ist ja erst in 18 Bundesstaaten legal für den Freizeitkonsum.
Und wahrscheinlich gibt es dann auch Bio-Cannabis für bestimmte Zielgruppen.
In den USA kann man im Übrigen das so gemacht, dass Lizenzen vergeben werden. Und die werden dann von Farmern angebaut unter Auflagen und Bedingungen. Ich glaube, das ist sogar, die sind fast alle Bio und haben dann so QR-Codes, wenn du in die Geschäfte gehst. Dann kannst du scannen. Es kommt aufs Bundesstaat, aber man kann es im Prinzip scannen und siehst, aus welchem Batch der kommt. Und es wird dann in so eine Probe aus dem Labor getestet, dass da keine schädlichen Stoffe drin sind oder es versetzt ist oder Verunreinigung drin ist. Was übrigens ja auch ein Riesenanliegen vom Bundesgesundheitsminister war, dass man die Qualität hochhält.
Das habe ich auch schon öfters in Medien gelesen. Da werden dann, keine Ahnung, Blei oder irgendwelche Stäubereien gemacht, die das beschweren, damit es dann mehr wiegt. Oder andere Versatzstoffe, und das ist ja nicht gesundheitsförderlich. Jetzt auch nochmal mit der Legalisierung. Ich persönlich weiß noch gar nicht, ob ich jetzt dafür oder dagegen bin, wobei die Argumente aus den USA schon schlüssig klingen. Für mich ein Hauptargument wäre definitiv dieser Schwarzmarkt, also dass man die Drogenmafia da raushält. In Deutschland gibt es ja auch keine Drogenmafia in Bezug auf Wein, weil Wein oder Bier ist legal, also Alkohol wird legal hergestellt, da gibt es den Markt. Bis zum 1. Juli kann es ja noch kein legales Cannabis geben. Und auch dann müssen ja die Pflanzen erstmal wachsen, bis es dann legal an die Mitglieder verteilt wird. Ist es überhaupt möglich, die Drogenmafia da rauszubekommen mittelfristig? Oder wird es dann so wie in den Niederlanden, wo da zwar die Coffeeshops geduldet werden, aber die dürfen es ja auch nicht legal einkaufen. Und letzten Endes hat das der Mafia einen enormen Auftrieb gebracht.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ist auch, glaube ich, der größte Kritikpunkt, auch zu Recht. Und ich weiß jetzt hier nicht, warum diese deutsche Art der Legalisierung gewählt wurde, ist mir ehrlich gesagt unverständlich, wer sich das ausgedacht hat und mit welchem Hintergrund. Und wenn man auch, es gibt auf der Seite vom Bundesgesundheitsministerium einen Bericht, einen technischen, da wird auch die Evidenz zur Kriminalität zusammengefasst aus anderen Ländern. Und mir ist unerklärlich, wie man anhand der Evidenz auf diese Form der Legalisierung kommen kann. Weil explizit ist ein Ziel, den Schwarzmarkt auszutrocknen oder stark zu reduzieren. Das ist auch gelungen in anderen Ländern. Wie man das in Deutschland macht, ist aber, und das sagen auch andere Experten, komplett der falsche Weg dafür. Also wie du richtig sagst, ist jetzt so, es ist legal, das zu konsumieren und sogar relativ hohe Mengen, irgendwie 50 Gramm zu Hause zu besitzen. Das ist wirklich viel Cannabis. Aber du kannst das ja nicht legal kaufen und du kannst es auch nicht im Social Club beziehen. Wo kriegen wir denn dann das Cannabis her, bitte? Wenn wir es, also das fällt ja nicht vom Himmel. Das wird, ist ja natürlich ein Konjunkturprogramm für die Dealer und die Mafia oder organisierte Kriminalität auch, aber vor allem für die Dealer. Die können problemlos 25 Gramm Cannabis dabei haben, das verkaufen.
Das ist wieder 25 Gramm holen, genau, und du kannst den ganzen Tag verkaufen, ohne dass dir einer was
und
machen kann.
Und du verstärkst natürlich da diese Strukturen des Schwarzmarkts und Handels, und die dealen ja nicht nur mit Cannabis, sondern mit anderen Drogen auch. Und wenn man sich jetzt Expertenmeinungen anguckt, sind die alle meiner, oder nicht alle, aber ein Großteil sind wirklich der Auffassung, das ist ein Konjunkturprogramm für den Schwarzmarkt und die organisierte Kriminalität und führt zu ganz vielen Folgeproblemen, weil das ja verboten ist, müssen jetzt die Ermittler dann auch noch irgendwie Verbindungen ins Ausland und die Strukturen analysieren. Das heißt, die Einsparungen, glaube ich, 225 Millionen, die entstehen sollen, dadurch, dass man jetzt die Konsumenten nicht mehr verfolgt oder die Dealer, die werden jetzt wahrscheinlich überkompensiert dadurch, dass man diese Art der Legalisierung gewählt hat. Es ist mir unerklärlich, warum man jetzt die Social Clubs erst im Juli starten lässt, also die 3-Monats-Lücke. Also das ist jetzt vor allem ein kurzfristiges Problem. Und man muss dann aber auch langfristig sehen, ob über die Social Clubs die Nachfrage überhaupt bedient werden kann. Und da müssen wir sehen, und dann, ja, ob das ausreicht. Ich bin da sehr, sehr skeptisch. Also ob wir nur durch Eigenanbau in Social Clubs die Nachfrage und den Bedarf an Cannabis bedient bekommen. Und wenn das nicht so ist, dann geht der Rest natürlich in den Schwarzmarkt und in mafiöse Strukturen.
Und es kann ja auch durchaus sein, dass manche Leute vielleicht gar nicht in diesen Listen auftauchen wollen, weil sie sagen, ich habe eine exponierte Stellung und möchte das nicht. Und auch was ich mich gefragt habe, wenn es jetzt bei der nächsten Bundestagswahl eine Regierungsänderung gibt, was ja durchaus sein kann, und das Gesetz zurückgenommen wird, wo wären wir dann?
Also das ist eine gute Frage. Ich glaube ehrlich gesagt, wenn das erst mal eingeführt ist, wird sich auch eine Bundesregierung unter Führung der CDU/CSU das nicht komplett zurückdrehen. Das glaube ich nicht. Also es ist schon eher eine Legalisierung, die auch für Konservative irgendwie akzeptabel scheint, weil es halt sehr restriktiv ist. Aber es bleibt halt dieses Problem mit dem Schwarzmarkt da, ne? Also es ist eigentlich ein Ziel, was man ausgegeben hat, was fast so nicht erfüllt werden kann oder sogar kontraproduktiv ist. Aber ich würde mal sagen, dass auch eine konservative Regierung diese Legalisierung über einen Social Club beibehalten würde.
Zumal ja auch noch dann im Bundesrat die Bundesländer zustimmen müssten und dann sind die Mehrheiten ja auch schnell wieder ganz anders. Man sieht es ja auch jetzt, also wir werden ja sehen, wie das in Bayern ist. Die wollen das ja sehr restriktiv auslegen, auch mit dem Konsum in der Öffentlichkeit, auch abends auf Volksfesten, wenn eigentlich keine Kinder mehr da sein dürften. Das müssen wir abwarten. Jetzt zum Schluss noch eine Frage. Du hattest ja ein Thema angesprochen, was erstmal sehr paradox klingt, dass Cannabis die Selbstmordrate gesenkt hat. Kannst du das vielleicht noch mal näher erläutern?
Naja, es gibt, also das ist eigentlich in der Literatur darauf zurückzuführen, und da muss man sich jetzt noch mal als Sozialwissenschaftler, die wir sind, die Qualität der Studien angucken. Ja, also es gibt eine riesige Fülle an Studien, und auch der angesprochene Bericht des Gesundheitsministeriums hat dann so eine Art Meta-Analyse vorgenommen. Das heißt, die wollen eigentlich sehen, was sagt die Wissenschaft zu dem Thema. Und dann wird über Datenbanken mit Stichworten alle Studien, die überhaupt erschienen sind, dazu gesucht. Ja, und dann kriegt man dann hunderte von Studien. Und ganz viele Studien sind aber außerhalb der Ökonomie auch gemacht worden und sind in Zeitschriften erschienen, die zwar wissenschaftliche Zeitschriften sind, aber die von, sagen wir mal, unterer Qualität sind. Und dann ist es eigentlich wichtig in so Metastudien, dass man unterscheidet zwischen der Qualität der des methodischen Ansatzes. Und gerade in der Frage, dass man auf Kausalanalysen schaut und nicht nur auf statistische Korrelation, weil es relativ klar ist, dass Menschen, die jetzt anderweitig vielleicht nicht den saubersten Lebenslauf haben, dass die wahrscheinlicher Cannabis konsumieren. Also wenn man das statistisch korreliert, kriegt man dann sehr viele negative Effekte raus. Das will man aber nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass man auf die Qualität der Studien guckt. Und die Ökonomie, denn der Gesundheitsökonomie und in der ökonomischen Literatur gibt es inzwischen eine sehr große Zahl von auch qualitativ hochwertigen Studien, die mit kausal und quasi experimentellen Methoden arbeiten. Und wenn man sich die anschaut, dann sind die Ergebnisse vielleicht überraschend, aber überraschend positiv. Allerdings, wie gesagt, das ist vor allem dann der Fall, wenn man sich die Einführung von dem medizinischen Cannabis anguckt. Und da ist der Mechanismus relativ klar, dass es eben vielleicht aus Gründen des Stigma, und in den USA hat auch nicht jeder gut Zugang zu Gesundheitssystem oder hat hohe Selbstbehalte, und gerade gibt, und da gibt es auch einen Mangel, wahrscheinlich auch in Deutschland, an Psychotherapeuten. Und dann ist es so, dass viele Menschen, die jetzt vor allem mentale Probleme haben, dass die nicht adäquat versorgt werden und therapiert werden. Und wenn sich jetzt die Möglichkeit öffnet zu medizinischem Marihuana, dann bekommen die halt Zugang zu dieser Art des Konsums, der vielleicht auch für viele angenehmer ist als so Pharmaka-Hammer. Aber im Prinzip, es gibt wirklich randomisierte medizinische Studien, die positive Effekte nachweisen bei gewissen Indikationen, wie zum Beispiel Schlafstörungen oder Angstzuständen insbesondere und auch Schmerzen. Und das sind halt auch solche Indikationen, die auch viele junge Menschenleiter dann auch zum Selbstmord oder auch ältere zum Selbstmord verleiten. Und da gibt es sehr, sehr gute Evidenz wirklich, dass das medizinische Marihuana vielen dieser erkrankten Leuten, auch schwer erkrankten Leuten helfen kann. Und das ist so der Treiber dann. Ja. Also es sind wirklich, aus meiner Sicht geht es vor allem auf die medizinischen Behandlungsmethoden zurück, die man dadurch gewinnt. Und auch die Breite diffundieren.
Das ist eine günstigere Art der Therapie, wenn ich ansonsten nicht so einen guten Zugang habe. Und in Amerika ist es wahrscheinlich teurer, Spezialmedikamente zu beziehen, als jetzt in Deutschland, wo doch viel die Kasse übernimmt.
Genau, wobei auch hier gibt es einen Mangel an Fachärzten. Ja? Und es gibt immer noch das Stigma, dass Leute mit psychischen Problemen oder auch einfach nur Stresssymptome, wenn man einfach Stress nimmt oder Burnout oder ein bisschen Schlafprobleme, die Deutschen schlafen noch viel zu wenig, sind zum Teil überarbeitet. Und das kann natürlich auch eine Art Selbstmedikation sein, wenn die sich abends statt jetzt das Weizenbier zu trinken, wenn die in irgendeiner Form dann in Amerika kriegen, die dann halt so Tropfen irgendwie so auf die Lippe machen und können sich entspannen und ein bisschen abschalten. Und das geht ja ins gesamte Spektrum von leichten Problemen bis stärkeren Problemen. Dann ist das schon ein Nutzen, der hier in Deutschland, glaube ich, so nicht gesehen wird und den wir auch nicht in der Form anwenden. Das ist schon wichtig. Man sieht auch, das ist auch sehr gute Evidenz, relativ eindeutig, dass die Leute, die Marihuana konsumieren im Freizeitverhalten jetzt, dass die weniger Alkohol trinken. Und weil wir wissen, dass halt Alkohol und vor allem das Binge-Drinking, also das Rauschtrinken, viele schädliche Auswirkungen hat, auch im Straßenverkehr, Gewalt und so weiter, kann man dadurch erklären, dass bei höherem Marihuana-Konsum diese ganzen negativen Alkoholfolgen etwas abgedämpft und reduziert werden. Und es ist auch eindeutig, dass dort, wo das medizinische Marihuana und auch das freizeitverfügbare Marihuana legalisiert wurde, dass die Leute weniger von verschreibungspflichtigen Medikamenten nehmen. Gerade für solche Indikationen, die ich angesprochen hatte.
Also jetzt als Fazit kann man zusammenfassen, gut, Drogen sind die ganz komplett ohne Schäden zu benutzen, aber ein gelegentlicher Konsum ist jetzt nicht besonders schädlich. Und medizinisch hat Cannabis auf jeden Fall auch einige Vorteile, die man durchaus nutzen kann oder was ja eine Art der Therapieform ist. Gerade wo du jetzt das Beispiel gesagt hast, abends ein Cannabis-Gummibärchen statt drei Weizen ist vielleicht sogar besser für den Körper in solchen Fällen.
Genau, gibt's jetzt halt leider nicht in Deutschland, dooferweise. Ne? Und die Person, die das konsumieren würde, wird sich wahrscheinlich, oder die, sagen wir mal, ein älterer Rentner oder so, ne, der wird jetzt wahrscheinlich nicht in das Cannabis Social Club sich eintragen und dann jeden Abend einen Joint rauchen. Oder wer weiß, vielleicht doch. Aber da steht uns halt die Art der Legalisierung ein bisschen im Wege. Aber im Prinzip hast du es richtig zusammengefasst. Man muss natürlich immer einschränkend sagen, Menschen, und das sagt ja auch die medizinische Wissenschaft, es kann auch auslösen, es gibt Evidenz, dass es Psychosen auslösen kann. Vor allem, wenn zu viel, zu stark konsumiert wird. Und vor allem, wenn bei jungen Leuten konsumiert wird, deswegen der Jugendschutz, also ja, sagen wir mal unter 21 oder bis das Gehirn voll ausgebildet ist, das kann schon zu langfristigen Schäden und Störungen führen. Es gibt auch sehr gute Studien in der Ökonomie, die zeigen, Beispiel aus den Niederlanden, dass so wie das dort gemacht wurde und wenn Jugendliche Zugang haben, die dann jetzt kiffen, ja, und das kennen wir alle aus der Schule, gab es dann die Kiffer, die morgens schon eine Bon geraucht haben. Das waren in der Regel nicht die dann noch ein Einser-Abi gemacht haben und studiert. Das ist natürlich ein Problem, ne, dass wenn zu früh angefangen wird, dass es wirklich die schulischen Leistungen nachhaltig beeinträchtigt, dass die Leute keinen Bock mehr haben und auch krank werden und auch das negativ sich auf die Arbeitsmarkt und die gesamte Laufbahn auswirkt. Aber wenn wir jetzt von gesunden, ohne Vorerkrankungen, Menschen, die informiert sind und vielleicht den Podcast hören, das ist ja die Mehrheit der Bevölkerung zum Glück. Oder auch Menschen, die leichte Probleme haben und die das ausprobieren wollen, um sich selbst zu therapieren bei Schlafstörungen, will ich jetzt nicht dazu aufrufen. Aber zumindest in Amerika waren das die Leute, die die positiven Gesundheitseffekte getrieben haben.
Könnte man zusammenfassen, eine andere Legalisierung wäre medizinisch sogar sinnvoller. Und gleichzeitig könnte man überlegen, das Mindestalter vielleicht heraufzusetzen. Dass man sagt, 21 wäre die bessere Zahl als 18.
Ja, würde ich
aber
genauso
dann auch
sehen.
Für Alkohol und für Zigaretten.
Genau, das also würde ich genauso sehen. Also die Cannabis halt noch diese, durch das THC, ne, hat es natürlich eine andere, also ist ähnlich wie Alkohol, aber anders als Tabak, oder Tabak hat wieder andere Schäden, aber wirkt natürlich auf die Entwicklung vom Gehirn und würde ich auch ein höheres Mindestalter empfehlen, richtig. Man könnte jetzt auch den Ansatz wählen, wenn man schon das legalisiert, dass man dann wirklich auch über die medizinische Schiene bei Ärzten vielleicht nochmal nacharbeitet, dass es nicht so restriktiv wie bisher freigegeben wird. Und auch wirklich, ich habe das Gefühl in Deutschland, das ist jetzt ein Bauchgefühl, dass die gesamte medizinische Ärzteschaft noch nicht so ganz überzeugt ist von den medizinischen Vorteilen, obwohl wir randomisierte Studien haben, die das bei gewissen Indikationen eindeutig belegen. Die Amerikaner sind da weniger ideologisch, würde ich sagen.
In Deutschland dauert es ein bisschen länger. Aber ich denke, die Generation an Ärzten, die jetzt ausgebildet wird oder die jetzt weniger als 10, 15 Jahre im Job ist, die wird es mitnehmen. Wahrscheinlich hat sich das dann in 10 Jahren auch erledigt. Aber es dauert bestimmt länger als jetzt in den USA.
Genau, das ist eine gute Prognose der Entwicklung. Wir sind ja immer 15, 20 Jahre hinterher.
Gut, dann vielen lieben Dank, Nico, dass du heute da warst.
Ich danke dir und danke allen fürs Zuhören. Bis bald mal wieder.
Ja, ein wenig Klarheit im verrauchten Diskurs und danke auch fürs Zuhören beim ZEW-Podcast. Bei Fragen oder Anregungen schreibt gerne eine Mail an podcast@zew.de. Wir sind gespannt auf eure Zuschriften.
Wirtschaft, Forschung, Debatten. Ein ZEW-Podcast.